Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Gloria, ich begrüße Sie ganz herzlich zur nächsten Sendung. Am Mikrofon ist Andrea Marti. Es geht um eine spannende und zeugnishafte Lebensgeschichte einer österreichischen Persönlichkeit, die aus einem reifen Gewissen heraus ein entscheidendes Nein zum Nationalsozialismus gesagt hat. Und er ist wegen seiner Weigerung zum Tode verurteilt und hingerichtet worden. Wer dieser Märtyrer, der selige Franz Jägerstätter, war und wer seine Gattin Franziska war, das erfahren Sie in der folgenden Sendung mit dem Franziskanerbruder Matthias Müller aus Zürich. So begrüße ich dich, Bruder Matthias, bei Radio Gloria ganz herzlich.
Ja, vielen Dank. Hallo Andrea.
Matthias, was fasziniert dich an dieser zeugenhaften Persönlichkeit?
Ich war ein paar Jahre in Österreich für die Ordensausbildung und da habe ich ihn kennengelernt. Und was mich so fasziniert ist, wie jemand einfach wirklich ganz konsequent seinen Weg geht, weil er das tief drin spürt. Mein Gewissen sagt mir, ich muss dies tun. Und mit allen auch schwierigen Konsequenzen diesen Weg geht und auf sein Gewissen hört. Also das fasziniert mich am Franz Jägerstätter am meisten.
Jetzt sind wir ganz gespannt, was du über ihn, über sein Leben erzählen kannst, Matthias. Ich übergebe dir einfach das Wort.
Ich möchte zuerst kurz mit einem Zitat anfangen, und zwar ist das vom Erzbischof Roberts, der damals beim Zweiten Vatikanischen Konzil eine kurze Ansprache gehalten hat. Und damals ging es eben in den 60er Jahren um die Frage der Gewissensfreiheit, um die Frage des Militärdienstes, eben um die Gewissensfrage. Gibt es auch Möglichkeiten, Militärdienst nicht zu leisten? Und da hat dieser Bischof Robert den Franz Jägerstätter als Beispiel angeführt. Und ich zitiere jetzt kurz, was er da gesagt hat vor dieser Versammlung. Ehrwürdige Väter, statt Argumente und abstrakte Prinzipien anzuführen, ziehe ich vor, einen Fall anzugehen, welcher die Aufgabe der Kirche in der Welt deutlicher beleuchtet. Franz Jägerstätter weigerte sich, in einem Krieg zu dienen, der später in Nürnberg als Verbrechen gegen die Menschheit bezeichnet wurde. Er gehört zu den Männern, die durch den Heiligen Geist auserwählt wurden, um Wahrheiten aufzuzeigen, welche die Mächtigen und Weisen nicht erkennen können. Dieser junge Ehemann und Familienvater wurde berufen, aufzuzeigen, dass ein Christ in einem Krieg, welchen er als ungerecht empfindet, nicht Dienst leisten darf, soll es auch sein Leben kosten. Es handelt sich um das Zeugnis eines Alleinstehenden. Er war überzeugt, dass er eine Sünde beginge, wenn er in diesem ungerechten Krieg Dienst leisten würde. Soweit das Zitat von eben diesem Bischof Roberts, und dieses Zitat fasst sehr gut zusammen, um was es eben bei diesem Franz Jägerstätter geht. Ein Mann, der nach reifer Überlegung, nach einer intensiver Auseinandersetzung mit seinem Gewissen zum Entscheid kommt, ich darf da keinen Krieg leisten, kostet es auch mein Leben. Ich möchte zum Beginn vielleicht ja kurz ein paar biografische Dinge erzählen zum Franz Jägerstätter. Wie du bereits erwähnt hast, es ist ein Österreicher, geboren in St. Radegund, Oberösterreich, in der Nähe von Linz, am 20. Mai 1907. Er ist in eine Bauernfamilie hineingeboren, ein bisschen verwirrte, sagen wir mal, familiäre Umstände, also seine Mutter war eine Magd, er wurde unehelich gezeugt, die Magd konnte seinen Vater nicht heiraten. War dann am Anfang die Großmutter, die den kleinen Franz aufgezogen hat. Aber die Mutter hat dann später doch noch geheiratet, und zwar den Heinrich Jägerstätter, von dem hat er dann auch den Familienvater bekommen. Der hat ihn adoptiert und ist dann dort auf einem Bauernhof, diesem Heinrich Jägerstätter, aufgewachsen. Ist für mich eigentlich auch noch schön zu sehen, dass selige, heilige Ebene auch als Familien kommen, wo halt alles auch vielleicht nicht immer ganz einfach war. Dieser Franz Jägerstätter ist auf diesem Bauernhof aufgewachsen, hat gute Kontakte gehabt mit seinem Großvater, der hatte viele Bücher, und so hat er auch in jungen Jahren auch sich ja mit vielen Themen auseinandergesetzt. war auch religiös geprägt von seiner Großmutter. In jungen Jahren, so mit 20, ist er dann, war er eine gewisse Zeit auch in der Steiermark, in einem Kohlewerk, hat dort gearbeitet als Kohlebergarbeiter, hat dann aber auch gemerkt, dieses Umfeld, das passt mir nicht. Also auch diese raue Art, da war er doch schon sehr religiös. Er war immer religiös aktiv, hat sich mit diesen Themen auseinandergesetzt, war immer ein glaubender Mensch und hat auch gemerkt, dieses Umfeld da, das tut mir nicht gut. Diese raue Sprache, diese rauen Umgangssitten. Und ist dann zurück in seine Heimat, war dort auf dem elterlichen Hof. Und dort hat er dann eine Magd kennengelernt, mit ihr auch ein Kind gezeugt. Und das eigentlich ähnlich wie bei ihm, konnte er diese Magd dann aber auch nicht heiraten. Also er hat dann auch ein uneheliches Kind gehabt. Und eben und aus verschiedenen sozialen, familiären Umständen war es nicht möglich, die Mutter des Kindes zu heiraten. Aber, und das ist auch das Zeugnis der Mutter, er war, hat immer sehr guten Kontakt gehabt mit der Mutter seines ersten Kindes und mit dem Kind selber auch. Also es gibt ein Zitat, wo die Therese Auer, die Mutter seines Kindes, sagt, wir sind im Frieden auseinandergegangen, er hat mich um Verzeihung gebeten. Später dann, 1935, lernt er seine Frau, die Franziska, kennen. Franz und Franziska ist auch sehr schön. Und die heiraten und kommen dann auf den Hof. Und was sehr schön ist, also diese Ehe ist dann halt nur von kurzer Dauer eigentlich, also von 1935, bis er dann hingerichtet wird, ist aber sehr intensive Ehe. Also die lieben sich wirklich, eine große Liebe, aber auch gleichzeitig auch sind beide sehr religiöse Menschen. Auch die Franziska ist ein sehr glaubender Mensch und die Ehe wird dann so etwas nochmals wie ein Wendepunkt vom Franz Jägerstätter. Er sagt später mal, ich habe mir nie vorstellen können, dass verheiratet sein so schön sein kann. Also es drückt aus, das war wirklich auch eine sehr harmonische Ehe. Und aus dieser Ehe gehen dann auch drei Kinder hervor, drei Töchter. Sie, und es wird auch später die Franziska, die Frau von ihm, zitiert, wie sie sich gemeinsam auch gebetet haben, in der Bibel gelesen haben. Und wie sie dann sagt, wir haben einer dem anderen weitergeholfen im Glauben. Also wirklich, ja, ich finde das auch ein schönes Zeugnis, wie die beiden da auch diesen gemeinsamen Glaubensweg gehen. Die, es geht dann sogar nach Rom auf die Hochzeitsreise und soweit ein bisschen der familiäre, diesen Franz Jägerstätter familiär ein bisschen einordnen zu können. Wir müssen jetzt vielleicht auch ein bisschen auf das Politische hinweisen. Ich habe gesagt, in Österreich hat er gelebt. Wir sind jetzt in die Jahre des Nationalsozialismus, in den 30er Jahren. Deutschland kommt Hitler 1933 an die Macht. Man spricht viel über diesen Nationalsozialismus. Und derselbe später dann, also 1938, wird dann ja auch Österreich besetzt von den Nationalsozialisten, wird das Österreich angeschlossen, eingegliedert in das Deutsche Reich. Aber auch schon vor diesem Datum setzt man sich natürlich sehr auseinander. Ja, was ist das für eine Lehre? Was ist das für eine Ideologie? Ist es vereinbar mit dem christlichen Glauben? Und es gibt da viele Dokumente, einerseits von Bischöfen aus Rom etc. Und Franz Jägerstätter, man sieht das in seinem Brief, in seinem Briefwechsel, er ist ein politisch interessierter Mensch, er ist religiös und er setzt sich auch sehr mit diesen eben Fragen auseinander. Kann ich als Christ, kann ich gleichzeitig zum Beispiel Nationalsozialist sein? Geht das zusammen? Und dann natürlich die ganze, was er dann sehr ausgeprägt ist im Nationalsozialismus, diese ganze Führerkult, der ja fast schon religiöse dann auch Formen annimmt. Bevor das dann akut wurde in Österreich, also bevor Österreich selber eingegliedert wurde, hat er sich vorher schon mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Und immer mehr gereift natürlich dieser Entschluss in ihm, nein, das geht nicht. Wenn ich gläubiger Katholik bin, ich kann nicht zwei Herren dienen. Entweder ist Christus mein Herr oder ist es der Führer. Aber beides geht nicht. Diese Meinung, das ist auch interessant, waren lange natürlich auch die Bischöfe etc., die haben am Anfang das sehr abgelehnt, den Nationalsozialismus. Aber es kommt dann, und das hat er dann der Franz Jägerstätter auch immer angeklagt, es kommt dann die Zeit, wo Österreich besetzt wird, und da sieht er, dass dann die Bischöfe, nicht alle, aber gewisse Bischöfe dann anfangen, so ein bisschen zu, sich zu arrangieren mit der neuen Situation. Das plötzlich dann nicht mehr so schlimm sehen, und ja, man muss sich jetzt das einlassen, und ja, es geht nicht anders, etc. Und da klagt er dann auch selber auch die Kirche an, dass sie da oft zu wenig dann konsequent in ihrer Haltung ist. Wie gesagt, 1938 wird Österreich besetzt. Es kommt dann zu dieser Abstimmung, wo so pseudomäßig eine, oder nein, nicht nur pseudomäßig, sondern es wird ein Referendum durchgeführt und wo die Bevölkerung abstimmen kann, ob sie sich für diesen Anschluss an Deutschland ob sie für den Anschluss an Deutschland ist oder nicht. Und interessant ist, es wurde ja mit großer Mehrheit dann angenommen. Aber in Radegund, wo eben dieser Franz Jägerstätter gelebt hat, gibt es eine einzige Nein-Stimme. Und das ist natürlich seine Stimme. Er ist da ganz konsequent dagegen, dass Österreich in das Deutsche Reich eingegliedert wird. Er ist dann, eben Österreich wird Teil von Deutschland und das heißt, er muss natürlich dann auch in den Krieg ziehen. 1940 wird er dann erstes Mal in den Militärdienst berufen. Das ist, da kommt er noch nicht an die Front und da geht er auch hin. Also das ist dann mehr eine Ausbildung und eine Art Wiederholungskurs, würden wir sagen, als Schweizer. Und da kommt er hin und muss ein paar Monate dort sein, in Linz. Und dort erfährt er natürlich viel auch, was an der Front passiert. Er wird eins zu eins auch mit dem militärischen Alltag und nochmals mit der ganzen Ideologie konfrontiert. Und das bestärkt ihn eigentlich noch in seinem Entschluss. Das geht nicht, es ist nicht vereinbar. Christ sein und Nationalsozialist sein, das ist nicht vereinbar. Dieser Dienst ist, wie gesagt, das war nur so ein Ausbildungsdienst, der ist relativ kurz, er kommt dann zurück nach Hause auf den Hof. Bei ihm ist der Entscheid eigentlich da schon gereift, ich werde nicht Dienst leisten, wenn wieder eine Einberufung kommen wird, weil das ist natürlich dann immer so in der Luft, dass dann wieder je länger der Krieg dauert, je akut wird natürlich die Gefahr oder die Wahrscheinlichkeit, dann wieder an die Front berufen zu werden. Und in ihm ist dieser Entschluss gefasst, wenn diese Einberufung kommt, ich werde das nicht machen. Ich werde nicht eben im Krieg dienen. Und das ist natürlich nicht so ein Entschluss, den er einfach so fällt, im stillen Kämmerlein, sondern er ringt mit diesem Entscheid. Und man sieht das in seinem Briefwechsel. Die sind uns auch alle erhalten. Ist er in Kontakt mit dem Priester zum Beispiel, mit dem Pfarrer von Ort? Und er setzt sich eben auch mit diesen Fragen auseinander. Und was interessant ist, die meisten Leute um ihn herum raten ihm ab, diesen Schritt zu tun, weil Kriegsdienst oder den Dienst an der Waffe oder überhaupt eben als Soldat zu verweigern, heißt natürlich Verurteilung und heißt natürlich in letzter Konsequenz eine große Wahrscheinlichkeit die Todesstrafe. Und alle sagen ihm, nein, du hast eine Familie, du hast einen Bauernhof, das ist deine Pflicht. Ja, du musst dich für deine Familie einsetzen. Du kannst nicht dein Leben aufs Spiel setzen, nur um deinem Gewissen zu folgen. Und das ist so ein bisschen der Tenor. Tenor eben auch von der Kirche, muss man sagen. Auch Franz Jägerstätter spricht mit seinem Pfarrer, geht hin bis zum Bischof, auch von Linz, hat dort ein Gespräch mit ihm. Und der sagt ihm auch, deine Standespflicht, wie man sagt, ist die Familie. Es liegt nicht an dir zu urteilen, ob das ein guter, gerechter Krieg ist. Du hast eine Verpflichtung als Familienvater, der musst du nachkommen. Das ist natürlich eine große innere Spannung, kann man sich vorstellen, in der dieser Franz Jägerstätter steht. Also einerseits diese klare oder immer klarer werdende Stimme des Gewissens, die ihm sagt, nein, wenn du aufrecht deinen Glauben lebst, du kannst nicht dienen als Soldat, du kannst nicht Menschen töten, du kannst nicht einen Krieg, der ganz offenkundig ungerecht ist, das ist ein Angriffskrieg, da werden Völker unterjocht, da kannst du nicht dienen, das sagt ihm sein Gewissen. Und auf der anderen Seite das Umfeld um ihn herum sagt, du musst in den Krieg, weil sonst wirst du hingerichtet und dann ist deine Frau und deine Kinder ja vaterlos. Eben, in diesem Ringen steckt er. Und was wichtig ist, ist auch, eben, ich habe vorher auch gesagt, wie diese Ehe intensiv war mit seiner Frau Franziska und dieser Entscheid reift natürlich, also er, wie soll ich sagen, er trifft diesen Entscheid irgendwo auch mit seiner Frau. Also sie ist natürlich auch beteiligt da. Also er bespricht das jetzt zwar vielleicht nicht direkt eins zu eins mit ihr, soll ich das machen, soll ich das nicht machen, aber sie spürt natürlich auch, er ringt da und es arbeitet in ihm. Und sie hat das auch später dann gesagt, sie hat das nicht immer ganz verstanden, nachvollziehen können, die Gedankengänge und die Entscheidungen, die er getroffen hat, aber sie hat immer zu ihm gehalten. Sie hat immer hinter ihm gestanden. Und es gibt da ein Zitat, wo sie sagt, wenn ich nicht zu ihm gehalten hätte, hätte er gar niemanden gehabt. weil sie hatte auch gesehen, dass er da Mühe hatte, irgendwie Unterstützung zu bekommen in seinen Gedanken und in seiner Haltung. Aber sie hat ihn da mitgetragen, im Wissen um die Konsequenzen, die es ja auch hat, also dass sie auch, ja, verbittert werden kann, dass sie dann alleine dasteht mit dem Bauernhof. Sie hat ihn da nicht aktiv davon abgehalten, diesen Schritt nicht zu tun, sondern hat ihn eigentlich, ja, wie gesagt, unterstützt. Nun, es kommt dann eben, am Horizont ist immer diese Frage, was ist, wenn die Einberufung kommt, was werde ich machen? Und dann 1943 wird er tatsächlich dann einberufen zum Militärdienst. Er geht dann in seine Stammkompanie in Enns und erklärt sofort beim Einrücken, dass er aufgrund seiner religiösen Einstellung den Wehrdienst an der Waffe ablehne. Und dass er den Eid auf den Führer nicht leisten will, kann. Er kommt natürlich dann sofort ins Wehrmachtuntersuchungsgefängnis, wird dort verhört, gefoltert. Genau, in Linz ist er zuerst. Ist auch für ihn nochmal so eine, ja, nochmal sein Ringen. Natürlich dann jetzt, vorher war es vielleicht mehr theoretisch, und jetzt ganz konkret. Jetzt ist er natürlich in diesem Gefängnis. Und auch sein Briefwechsel ist dann ersichtlich. Ja, es arbeitet nochmals in ihm. Er ist nochmals wirklich dabei zu fragen, ja, bringt es das eigentlich, was ich mache? Und das ist auch immer so die Stimmen von außen, die dann zu ihm kommen und sagen, ja, das bringt ja gar nichts, was du da machst. Der Krieg geht weiter. Es sterben Leute an der Front. Und ob du jetzt nicht dorthin gehst, das hat absolut keine Bedeutung. Und ich meine, was du da machst, das kriegt ja nicht mal jemand mit. Du bist im Gefängnis und niemand sieht, dass du da dich auflehnst gegen Nationalsozialismus. Also du machst eine Tat, die bringt der Gesellschaft nichts, bringt dir nichts. Im Gegenteil, eben du lässt deine Frau mit drei Kindern zurück und das ist auch eine Frage, die sich stellt. Ist das, ja, betreibe ich da puren Egoismus, das, was ich da mache, oder darf ich das überhaupt machen? Also diese Fragen, mit diesen Fragen ringt er dann eben auch im Gefängnis. Aber je mehr er dort ist, und das wird auch ersichtlich aus seinen Briefen, Becks Tochter entscheidet, ich fühle mich getragen auch. Das ist eigentlich auch, das liest man so aus seinen Briefen. Er fühlt sich doch im Glauben getragen und bestätigt auch im Gebet, dass es einen Weg geht, dass ein richtiger Entscheid gefallen hat, diesen eben nicht Kriegsdienst leisten zu wollen. Also er kriegt dann doch im Laufe der Zeit Bestätigung. Er wird dann übersiedelt nach Berlin, die Reichshauptstadt, und dort kommt er vor das Wehrmachtsgericht, also wird er verurteilt dann, vor dem Militärgericht, voilà. Und ja, wird dann halt zum Tode verurteilt, wegen einer Wehrkraftzersetzung, wird zum Tode verurteilt. Am 6. Juli 1943, aber, und auch da, er hat natürlich auch seinen Pflichtanwalt, und die versuchen ihm auch immer wieder Brücken zu bauen. Wird ihm angeboten, er könnte auch Sanitätsdienst machen. Auch das ist für ihn keine Option, weil er ist nicht bereit, den Eid auf den Hitler abzulegen. Das müsste er auch als Sanitäter. Also es ist interessant zu sehen, auch in diesen Auseinandersetzungen, wie da auch versucht wird, ihm eigentlich eine Brücke zu bauen, dass er doch zurückgehen könnte. Wo zurückgehen könnte, würde heißen, dass er dann Dienst leisten könnte, aber für Franz Jägerstedt eben ist es auch ausgeschlossen. Einerseits, weil er nicht den Eid ablegen will auf Hitler, und andererseits, weil er auch weiß, also ich komme an die Front und da kann ich ja genauso umkommen, wie wenn ich jetzt im Gefängnis umkomme, oder wie wenn sie mich hinrichten. Also ist auch keine Garantie, dass er zurück kann zu seiner Familie dann. Die Frau besucht ihn tatsächlich, die Franziska besucht ihn auch noch mit dem Pfarrer von Radegund in Berlin. Und das muss dann auch, muss ich, ja, ziemlich bewegende Begegnung nochmals gewesen sein. Ich glaube, sie konnte da nicht groß sprechen, aber sie sich einfach nochmals sehen. Und vielleicht war schon, hat die Franziska gedacht, sie kann ihn da nochmals umstimmen, aber es war eigentlich da schon ganz klar auch für ihn. Nein, ich gehe diesen Weg bis zum Schluss. Ja, und so wird er dann am 9. August 1943 in Brandenburg hingerichtet. Und es gibt auch ein schönes Zitat vom Kaplan Alfred Jochmann, der ihn dann noch im Gefängnis besucht hat, und die Beichte abgenommen hat, die letzte Kommunion noch mitgegeben hat. Und da sagt er, ich habe die Gewissheit, dass dieser einfache Mensch der einzige Heilige ist, der mir in meinem Leben begegnet ist. Also er muss wirklich auch eben da am Tag seiner Hinrichtung noch so eine Ruhe ausgestrahlt haben, so eine Gefasstheit in diesem Entschluss, den er getroffen hat, dass das eben dann so auch auf die Menschen um ihn herum abgefärbt hat. Und da gibt es auch wirklich Zeugnisse aus dem Gefängnis von Mitgefangenen, die beschreiben, wie er wirklich diese Ausstrahlung gehabt hat, ein Mann des Gebets. Man hat gesehen, er ist tief mit Gott verbunden. Er hat anderen geholfen, er hat seine Nahrung geteilt, sein Brot geteilt mit anderen Mithäftlingen, er hat andere ermutigt. Er muss da wirklich auch eine ganz starke Ausstrahlung gehabt haben, auch im Gefängnis, diese Franz Jägerstätter. Und das ist auch, wie gesagt, aus dem Briefwechsel sichtbar, wie er da zunehmend wächst in diesem Entscheid. Ja, diese Gewissheit, es ist gut, es ist richtig, diesen Weg zu gehen. Wenn auch alles um mich herum mich davon abbringen will, aber er kriegt dann wirklich gegen Ende immer diese immer größere Gewissheit, den richtigen Weg zu gehen. Ja, wie gesagt, er wird hingerichtet 43 im August, wird dann kremiert, wird irgendwo beigesetzt. Und das Interessante ist, nach dem Krieg, der Kaplan konnte dann die Stelle sagen, ja genau, das ist der Ort. Also dieses Urnengrab, man muss sich vorstellen, so ein Urnengrab wurde irgendwo anonym in einem Friedhof beigesetzt in Berlin. Und der Kaplan konnte dann sagen, dieses Urnengrab, da ist die Urne von Franz Jägerstätter drin. So konnte man nachher wirklich auch diese Urne, nach dem Krieg, hatte man diese Urne zurückgebracht nach Österreich, in seine Heimatpfarrei. Also das Erstaunliche eigentlich, dass es Reliquien von ihm gibt. Eben man hat dann diese Urne zurückgeführt nach St. Radegund nach dem Zweiten Weltkrieg, die wurde beigesetzt und dort ist heute, bis heute ist ein Grab in seiner Heimatpfarrei in Radegund. Genau, das ist auch das Grab von Franz Jägerstätter heute. Nach dem Krieg, muss man sagen, hat es dann sehr lange gedauert, bis man das begriffen hat, was er da gemacht hat. Also man muss sagen, das ist eigentlich auch noch das Tragische. Die Familie, die Franziska Jägerstätter, wurde dann, hat lange Zeit keine Rente bekommen vom Staat, weil er, also Witwenrente, weil er ein Kriegsdienstverweigerer war. Und man hat diese Tat lange nicht begriffen. Er wurde in seinem Heimatdorf oder auch in Österreich selber, nicht nur in Österreich, aber viel mehr eher so als Drückeberger angeschaut, als jemand, der sich von seiner, ja, Soldatenpflicht gedrückt hat. Und man hat das wirklich am Anfang nicht verstanden, dass er diesen Weg gegangen ist. Und eben die Frau hat dann wirklich lange auch Ablehnung erfahren in ihrem Dorf. Und das Urteil, vielleicht erst so in den 60er Jahren, wo man auch, 68er Jahren, wo dann auch eben vieles und aufgearbeitet wurde vom Zweiten Weltkrieg, wo man dann auch zunehmend Mühe hatte mit diesem blinden Gehorsam. Da wurde das ein bisschen anders angeschaut, die Tat von diesem Franz Jägerstätter. Erst 1997 übrigens ist dann das Urteil gegen ihn aufgehoben worden vom Landgericht Berlin. Genau, wo dann diese Aufhebung des Urteils bedeutet eine moralische, juristische Rechtfertigung seiner Handlung. Und das öffnete dann auch den Weg für den Seligsprechungsprozess, der 1997 begonnen hat. Und dann im Jahre 2007 wurde auch selig gesprochen dann in Österreich. Und sein Gedenktag ist der 21. Mai.
Sehr schön, herzlichen Dank für das bewegende Porträt über das Leben vom seligen Franz Jägerstätter. Bruder Matthias, ich würde gerne einige Takte Musik einspielen. Hättest du einen Wunsch?
Ich denke, hier wird das Lied von guten Mächten wunderbar geboren von Dietrich Bonhoeffer gut passen. Da ist er selber auch im Gefängnis gewesen als evangelischer Pfarrer, wurde auch hingerichtet, auch in Berlin, ich glaube fast 43, 44 und ist auch aus Gewissensgründen eigentlich hingerichtet worden, so wie der Franz Jägerstätter.
Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben, und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgescheuchten Seelen das Heil, für das du uns bereitet hast. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Lass warm und still die Kerzen heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht. Für wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Wir sind zurück in der Sendung mit dem Franziskanerbruder Matthias Müller aus Zürich. Er hat uns vor der Musikpause ein schönes Porträt über das Leben vom seligen Franz von Jägerstätter gemacht. Am Mikrofon ist die Andrea Marti und jetzt freue ich mich auf die weiteren Ausführungen. Bruder Matthias, es gibt ja sehr viele Schriften über den seligen Franz Jägerstätter, respektive von Franz Jägerstätter. Kannst du vielleicht einige Beispiele machen?
Ja, also muss vielleicht kurz sagen, ich bin ja nicht der Spezialist von Franz Jägerstätter. Ich kann ja vielleicht auch noch sagen, wie ich überhaupt ein bisschen zu ihm gekommen bin. Mich hat sehr, war anfangs dieses Jahr war ein Film über den Franz Jägerstätter im Kino von einem bekannten amerikanischen Regisseur, Ein verborgenes Leben. Und das hat mich, den Film habe ich gesehen und das hat mich dann wirklich auch sehr nochmals zusätzlich motiviert, mich mit dem Franz Jägerstätter mehr auseinanderzusetzen. Und da bin ich auf ein Buch gestoßen, wo die gesammelten Schriften von ihm, wo die ganzen Briefe von Franz Jägerstätter zusammengefasst sind, der ganze schriftliche Nachlass, voilà. Und das sind vor allem viele Briefe dann. Und mit denen habe ich mich ja jetzt ein bisschen auseinandergesetzt, habe die gelesen und da, ja, könnte ich vielleicht, möchte ich gerne ein paar vielleicht Kerngedanken jetzt auch von Franz Jägerstätter zitieren. Weil wenn man so seine Briefe, seine Schriften liest, gibt es so vielleicht ein paar Dinge, die immer wieder kommen. Wie gesagt, eines habe ich so mit dem Stichwort Verantwortung zusammengefasst. Er setzt sich viel damit auseinander, was trage ich als Einzelner für eine Verantwortung? Ich möchte ihn da zitieren. Man kann in der heutigen Zeit gar häufig hören, das und jenes dürfe man ruhig tun, die Verantwortung darüber trügen ja andere. Und so wird die Verantwortung hinaufgeschoben von einem um anderen. Keiner will für etwas Bestimmtes verantwortlich sein. Zeugt das noch von christlicher Nächstenliebe, wenn ich eine Tat begehe, die ich zwar für schlecht und höchst ungerecht halte, sie aber trotzdem begehe, weil ich sonst am eigenen Körper oder aber an der Wirtschaft Schaden leiden könnte? Die Verantwortung trägt ja ein anderer. Also er weist darauf hin, ich persönlich trage eine Verantwortung. Wenn ich das etwas tue, was ich merke, dass es schlecht ist, dann trage ich auch die Verantwortung dafür. Selbst wenn alle sagen, nein, du trägst keine Verantwortung. Aber wenn ich tief drin spüre, das ist etwas Schlechtes, dann trage ich auch die Verantwortung. Und dann kann ich nicht das sagen, nein, damals muss man sagen, ja, wurde oft gesagt, ja, der Führer trägt die Verantwortung oder die Oberen tragen die Verantwortung. Aber er hat da klar gesagt, nein, wenn ich spüre, dass es schlecht ist, trage ich auch eine Verantwortung. Und diese Verantwortung will ich nicht tragen. Denn was auch immer wieder ersichtlich ist in seinen Schriften, dieses, man kann nicht zwei Kräften dienen, man muss sich entscheiden. Als Christ. Man kann nicht zwei Herren dienen, genau. Da zitiere ich jetzt auch wieder den Franz Jägerstätter. Dass wir Katholiken uns zum Werkzeug der schlimmsten und gefährlichsten antichristlichen Macht, Irrtat, ganz einfach zur Verfügung stellen müssen, kann und werde ich niemals glauben können. Wir wollten aber nicht bloß Katholiken des Gebetes, sondern auch der Tat sein. Der Nationalsozialist kämpft, arbeitet und opfert auch für den Krieg. Und wie viel kämpfen, opfern und arbeiten wir, nicht nationalsozialistisch Gesinnte, für und um den Frieden? Uns soll der Herrgott den Frieden durch das Gebet allein bringen. Und da unterstreicht er auch, ich muss mich entscheiden auch, bin ich Soldat Christi oder bin ich Soldat des Nationalsozialismus? Auch als Christ muss ich kämpfen für meinen Glauben. Eben, und das finde ich oft schön, das finde ich interessant. Er nimmt dann oft die Nationalsozialisten sogar als Vorbilder und sagt, schaut mal, wie die kämpfen, wie die opfern für ihren Endsieg. Und wir Katholiken, wir Christen sind nicht bereit, Opfer zu tragen. Also, er hat auch diese, für uns jetzt vielleicht ein bisschen schwierig nachvollziehbar, aber das ist natürlich auch dieser Wortschatz dieser Zeit, man, das ist kämpferisch. Und auch als Christ, als Soldat Christi soll man kämpfen, aber eben für den guten Herrn und nicht für den. Oder man muss sich entscheiden, für welchen Herrn will ich kämpfen? Für Hitler oder für Christi? Ein anderer Gedanke, wo ich auch sehr schön finde, er schreibt viel über Nationalsozialismus, aber er verurteilt die Ideologie, aber nie die Menschen. Und auch da möchte ich ihn jetzt wieder zitieren. Wenn ich auch jetzt gegen den Nationalsozialismus losgehämmert habe, so ist es nicht erlaubt, gegen die Nationalsozialisten zu schimpfen, weil es gegen das Gebot der Nächstenliebe ist. Wir dürfen die NS-Idee oder Gesinnung verurteilen, aber nicht den Menschen selbst. Denn es steht nur Gott allein zu, über den Menschen zu richten und ihn zu verurteilen. Vor Gott aber sind wir alle Brüder und Schwestern. Da kommt auch diese, ja, man kann sagen, Feindesliebe eigentlich zum Ausdruck. Er ist wirklich selbst für die, die ihn ins Gefängnis bringen, die ihn schlussendlich hinrichten, empfindet er Liebe und sieht sie als seine Brüder und Schwestern und verurteilt sie nicht. Also, das hat mich auch sehr beeindruckt, das zu lesen beim Franz Jägerstätter. Ein weiteres Zitat. Ich schreibe mit gefesselten Händen, aber immer noch besser, als wenn der Wille gefesselt wäre. Nicht Kerker, nicht Fesseln, auch nicht der Tod sind es imstande, einen von der Liebe Gottes zu trennen, ihm seinen Glauben und den freien Willen zu rauben. Zu was hat denn Gott alle Menschen mit einem Verstande und freien Willen ausgestattet, wenn blinder Gehorsam genügen würde? Hier betont er nochmals eben, Gott hat mich mit diesem freien Willen ausgestattet und ich muss diesen Willen auch leben und eben auch nach meinem Gewissen folgen. Also Gott gibt diese Fähigkeit, nachzudenken und eigene Entscheide zu fällen und eben dann halt auch konsequent zu sein in dem, was man als das Richtige erkannt hat. Ja, und was natürlich eine große Herausforderung für ihn war eben auch immer wieder dieser Vorwurf, ja, du hast da Mutter, du hast ja Frau und Kinder, du bist dafür verantwortlich, du kannst Kriegsdienst verweigern, weil, ja, das heißt, du machst deine Frau zu einer Witwe, du bist verantwortlich für deine Familie. Da ist er vielleicht in einem ähnlichen auch Konflikt gestanden wie andere Heilige vor ihm, also wie ein Thomas Morus oder auch wie ein Bruder Klaus, die irgendwo auch Familienpflichten und Gewissensentscheide vereinbaren mussten. Und da möchte ich auch nochmals den Franz Jägerstätter zitieren. Da schreibt er an seine Frau, genau. Gerne möchte ich euch die Schmerzen und Leiden, die ihr um meinetwillen zu tragen habt, ersparen. Aber ihr wisst ja, Gott müssen wir mehr lieben als die Familie. Und lieber alles, was einem auf der Erde lieb und teuer ist, verlassen, als Gott im Geringsten zu beleidigen. Aber die Leiden dieser Welt sind kurz und gehen alle vorüber. Ist denn das Reich Gottes so etwas Minderes, dass es gar keiner Opfer wert wäre? Und an seine Kinder schreibt er, nun, meine lieben Kinder, wenn euch die Mutter diesen Brief vorlesen wird, ist euer Vater schon gestorben. Er wäre gern noch zu euch gekommen, aber der Himmelvater hat es anders gefühlt. Also da zeigt sich für mich irgendwie seine einerseits große Verbundenheit mit der Familie, also wie ich eingangs erwähnt habe, es war eine große Liebe mit seiner Frau und auch so seinen Kindern, waren wunderbar auch Familienvater, hat sie geliebt. Aber auf der anderen Seite zitiert er auch das Wort von Jesus, also wer Vater, Mutter, Kinder mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Also er spürt auch, ist etwas Wunderbares, meine Gattin, meine Kinder, aber die Aufrichtigkeit, die Verbundenheit mit Gott übersteigt das nochmals. Und wenn Gott mich auf diesen Weg führt, mir diesen Weg zeigt, dann muss ich auch bereit sein, Frau und Kinder zu verlassen. Das war vermutlich das schwerste Ringen für ihn, aber er hat da auch, glaube ich, gegen Schluss immer mehr diese Gewissheit auch aus dem Gebet, aus dem Studium der Bibel gespürt, ja, man muss auch als Christ eben bereit sein, Opfer zu bringen, die unverständlich sind für Außenstehende, vielleicht auch für mich selber, aber wenn ich spüre, es ist der Wille Gottes, dieses Opfer zu tun, dann muss ich auch bereit sein, diesen Weg zu gehen. Ja, und zum Schluss vielleicht noch ein Zitat, auch von seinem großen Vertrauen auf die Barmherzigkeit, aus der er gelebt hat. Wie unsere letzte Stunde sein wird, wissen wir nicht. Auch nicht, welche Kämpfe wir dort noch durchzumachen haben. Aber dass ich ein so großes Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit habe, dass mich mein lieber Heiland auch in der letzten Stunde nicht verlassen wird, der mich bisher nicht verlassen hat, das könnt ihr mir glauben. Also er hat auch wirklich ganz fest aus diesem Vertrauen auf Gott, auf seine Barmherzigkeit gelebt. Und darum war er auch bereit, diesen Schritt zu gehen, weil er wusste oder er vertraute darauf, wirklich in die liebenden Arme Gottes zu kommen. Genau, das sind soweit ein paar Zitate aus dem Schriftennachlass des seligen Franz Jäger.
Bruder Matthias, ich danke dir ganz herzlich für das spannende Porträt über den seligen Franz Jägerstätter. Es hat mich selber berührt im Herzen, diese ganze Lebensgeschichte und wie er auch eine innige Gottesbeziehung hatte und trotzdem aber auch eine Liebe zu seiner Frau, zu Franziska hatte. Und das kommt sehr gut zum Ausdruck in seinen Briefen, in den Zitaten. Das war sehr schön. Herzlichen Dank, Bruder Matthias. Und ich wünsche dir und der ganzen Franziskanergemeinschaft einfach reicher Gottessegen und möge dir auch so ein lebendiges Beispiel für die Liebe Gottes sein, wie es Franz Jägerstätter war. Herzlichen Dank, Bruder Matthias.
Ja, danke dir. Dir alles Gute, Gottes Segen.
Danke. Liebe Zuhörerschaft, ich verabschiede mich von Ihnen allen und ich hoffe auch, dass Sie in Ihrem Herzen berührt wurden von dieser bewegenden, eigentlich dramatischen Geschichte von Franz Jägerstätter und seiner Frau. Und ich wünsche Ihnen Gottes Segen und bleiben Sie gesund und püezi Gott. Auf Wiederhören.